dieses Thema, das oder diesen Bibelabschnitt, der nach meinem Dafürhalten in den letzten Jahren kaum in einer Bibelwoche zusammenhängenden Stunden behandelt wurde, etwas vorauszuschicken. Es hat eine Zeit gegeben, und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir als junge Leute, junge Gläubige, das Alte Testament gerne gelesen und überdacht haben. Und dazu gehörte nicht nur das Thema des ersten Buches Mose oder auch das interessante Thema des zweiten Buches Moses, in dem uns der Auszug aus Ägypten mitgeteilt wird, der Bau der Stiftshütte entwickelt wird. Uns interessierte damals auch außerordentlich stark das, was das dritte Buch Mose vor uns stellt. Aber es hat so jede Zeit, das ist wahrscheinlich mit unserem Menschsein verbunden, ihre besonderen biblischen Themen. Nicht als ob das Wort Gottes an unsere Zeiten gebunden wäre. Aber wir haben oft Fragen und Überlegungen. Wir brauchen ganz bestimmte Hinweise der Heiligen Schrift, die eben zusammenhängen mit unserem tagtäglichen Leben und all den Aufgaben und auch den Versuchungen, in denen wir stehen. Und da kann es schon sein, dass bestimmte Bibelabschnitte weiter wegrücken, uns nicht so unmittelbar berühren. Wir sind ja sowieso als Menschen mit unserem Erkennen an das Stückweise gebunden. Wir können nicht alles auf einmal erkennen und können auch nicht alles immer behalten. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir auch solche Bibelabschnitte, wie sie in diesen Tagen nun hier gelesen werden sollen, einmal wieder näher in Augenschein nehmen. Ich kenne manche Argumente, die sagen, das ist ganz trockene Anordnung. Und was hat sie uns zu sagen? Aber es gibt einen alten Ausspruch eines bewährten Gottesmannes, der formulierte das so: Als Gott anfing, mit dem Menschen zu reden, da hatte er mit ihm über niemand anders zu sprechen als über seinen Sohn. Und wenn wir unter dieser Überschrift einmal unsere Bibel aufschlagen, dann fängt das Thema bereits schon auf dem ersten Blatt unserer Bibel an. Das ist übrigens eine ganz gute Regel für uns, die wir die Heilige Schrift als Gottes Wort in des Wortes wahrster Bedeutung anerkennen. Es ist eine Regel, die uns beim Bibellesen, ob gemeinsam oder alleine, direkt zum Zentrum führt. Denn das müssen wir ja auch berücksichtigen. Wir schlagen ja zumeist die Bibel auf, um selbst etwas daraus zu haben. Der eine braucht Trost, der andere Ermunterung. Der andere braucht die Belebung der Hoffnung. Der andere braucht die Stärkung in der Glaubensgewissheit. Das sind so unsere Bedürfnisse. Sie werden befriedigt durch Gottes Wort, ohne allen Zweifel. So wie wir das soeben sangen. Der Herr ist unsere Ruhe. Und das ist wunderbar. Aber es ist nicht das Zentrum der Bibel. Das Zentrum ist die Persönlichkeit Christi. Das ist keine schwere Regel. Die ist leicht zu behalten. Und wenn du Schwierigkeiten hast beim Lesen deiner Bibel, dann bitte den Herrn, er möchte dein Herz und dein Glaubensauge beim Lesen auf ihn selbst richten. Wenn wir so innerlich eingestellt sind, auch beim Bibellesen, dann haben wir nur mit dem Herrn zu tun. Und auf der anderen Seite werden wir selbst den reichsten Gewinn davon tragen. Und das, was ich soeben ganz allgemein über unsere Bibel sagte, über das Wort Gottes sagte, ist nun ganz speziell auch mit jenem Abschnitt gemeint, den wir jetzt vor uns haben werden. Gott führte sein Volk aus Ägypten. Die Geschichte, die uns am Anfang des zweiten Buches Mose so ausführlich beschrieben wird. Er erlöste sie aus der Knechtschaft Pharaos und Ägyptens. Und jeder, der einigermaßen jene Sprache Gottes in Bezug auf die Geschichte des alttestamentlichen Volkes Israel kennt, der weiß, welche Parallelen aufgezeigt werden, die mit der Erlösung, der Errettung, der Befreiung Israels aus Ägypten, dem Hause der Knechtschaft, vor uns stehen. Wir werden daran erinnert, wie das Paulus den Kolossern schreibt, dass Gott uns aus der Gewalt der Finsternis versetzt hat, errettet hat und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist mit einem neutestamentlichen kurzen Wort jene alttestamentliche Geschichte Israels. Wir merken also, dass jene alte Geschichte in Bezug auf uns selbst, auf unsere Errettung, auf unsere Hinwegnahme aus der Gewalt Satans und die Einfügung in das Reich des Sohnes, der Liebe Gottes, ein Bild ist, Anschauungsunterricht gibt. Und so ist es nun auch im weiteren Verlauf. Israel ist errettet, es wird in die Wüste geführt, es kommt zu dem Berge Gottes, dem Sinai. Und dort gibt Gott ihm seine Gebote. Bis dahin waren sie ohne seine Gebote. In Bezug auf sich selbst und ihr Dasein und als Volk Gottes. Gott gibt ihnen jetzt Richtlinien für ihr persönliches Leben als sein Volk. Und indem er ihnen seine Gebote gibt, indem er ihnen sein Wort gibt, stellt er sie in sein Licht, in seiner Heiligkeit. Und sie werden überführt, dass das, was Gott von ihnen erwartet, für sie außerordentlich schwer zu erfüllen ist. Denn ihre Wünsche und ihre Herzen laufen auf einer ganz anderen Linie. Übrigens ja auch eine Erfahrungstatsache von uns selbst als Gläubige, sobald wir zu dem Herrn Jesus gekommen waren, zeigte er uns in seinem Wort seinen Willen. Und dann merkten wir, da ist etwas in uns, das will nicht, selbst bei unserem eigenen guten Wollen, dem Herrn wohl zu gefallen. Und so kam es auch damals bei Israel zu Übertretungen jener Linien, die Gott aufgezeigt hatte für rechtes Verhalten. Und jetzt erkennen wir, auch in der Geschichte dieses irdischen Volkes, dass Gott für all jene Übertretungen, für das Sündigen seines irdischen Volkes eine Möglichkeit hatte, ihre Schuld wegzunehmen. Sie hatten ihr Leben verwirkt. Das sagte das Gesetz. Gott war ihnen gnädig, indem er ihnen in Form eines stellvertretenden Opfertieres das Leben gab, die Vergebung gab. Und das ist das Thema, das uns im dritten Buch Mose, besonders in den ersten sieben Kapiteln vorgestellt wird. Gott wünschte, in der Mitte seines Volkes zu leben. Deswegen hatte er sich von ihm eine Wohnung bauen lassen. Der Bau dieser Wohnung war nicht nach ihrem Ermessen und ihren Vorstellungen erfolgt, sondern wir wissen, dass Gott dem Mose auf dem Berge ein Muster zeigte, von dem das Neue Testament sagt, es waren die Abbilder der Dinge in den Himmel. Und wir dürfen sagen, dass auch das, was mit der Reinigung ihrer Sünden und mit der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit ihrem Gott zu tun hatte, dass das jenem Muster entsprach, das Gott damals dem Mose auf dem Berge zeigte. Das sind aber alles Dinge, ich denke, wir merken das, die unser geistliches Leben als Kinder Gottes bis in die heutige Zeit prägen. Nicht, dass wir sichtbare Dinge hatten, wie Israel. Wir haben keine Wohnung Gottes sichtbar in unserer Mitte. Wir haben aber die Gemeinschaft mit unserem Herrn und wir wissen sehr wohl, dass diese Gemeinschaft durch unsere Sünde, durch das Fehlverhalten, durch das Übertreten seines Wortes gestört wird. Und sie wird erst wiederhergestellt und wir kommen erst wieder in den Genuss seiner Gemeinschaft, wenn zwischen uns und unserem Herrn alles vergeben ist. Wir wissen auch, dass diese Vergebung nur geschehen kann, weil er als das Opfer für uns gestorben ist und weil sein Blut eine solche Kraft der Auslöschung, der Reinigung besitzt. Seht, das sind ganz grundsätzlich die Parallelen, die uns jetzt auch aus unserem Text entgegenkommen. Nun werden wir finden, wenn wir die ersten sieben Kapitel des dritten Buches Mose lesen, dass verschiedene Opferarten genannt werden. Wir werden heute Abend auf das erste Kapitel zu sprechen kommen und darin ist über das Brandopfer etwas ausgesagt. Das zweite Kapitel spricht von Speisopfern. Und das dritte von einem Friedensopfer. Das vierte und fünfte spricht vom Sündopfer und Schuldopfer. Wir merken schon, dass Gott also in seinem Wort, denn er gab ja diese Opfer und die Anordnung für sie, unterschiedliche Opfer dem Menschen anbietet, je nachdem, wie sein Herz ihm gegenüber steht. Das Schuldopfer, wir begreifen das wahrscheinlich sofort, ist angezeigt bei Israel, wenn jemand sich ganz offensichtlich gegen Gott und gegen den Nächsten verschuldet hat. Wenn wir zum Sündopfer kommen, dann ist der Nachdruck bei diesem Opfer darauf gelegt, dass im Herzen des Menschen, auch in unserem Herzen, die Wurzel des Bösen, der Sünde ist, aus der all das erwächst, was die Gemeinschaft mit unserem Herrn stört. Dafür gab Gott seinem irdischen Volke damals das Sündopfer. War die Frage der Sünde zwischen ihm und einem Israeliten geregelt? Durch das Schuldbekenntnis des Israeliten vor Gott durch die Darbringung eines schuldlosen Opfers anstelle des schuldigen Sünders, dann konnte ein solcher gereinigter Mensch Gott ein Friedensopfer darbringen. Und dieses Friedensopfer, ich erwähne jetzt nur die Grundzüge dieser verschiedenen Opferarten, dieses Friedensopfer war Ausdruck einer wirklichen Gemeinschaft des Opfernden mit Gott. Der Opfernde hatte gewisse Teile dieses Opfers, die er essen konnte und durfte und sollte, und zwar in der Gegenwart Gottes, im Vorhof der Stiftshütte oder später des Tempels. Und Gott hatte sein Teil an demselben Opfer, es wurde ihm auf den Altar gelegt und dort geräuchert. Das Friedensopfer spricht also von Gemeinschaft eines wiederhergestellten, gereinigten, sündigen Herzens mit seinem Gott. Etwas überaus Kostbares, von dem der Apostel Johannes uns heute sagt, und zwar in 1. Johannes 1, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch dies, dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und wir schreiben euch dies, damit eure Freude völlig werde. Und dann kam das Speisopfer, ein unblutiges Opfer. Nun, wir wissen, dass die Alten über diese Dinge auch schon Bescheid wussten. Auch Israel kannte die Unterschiede dieser fünf Opferarten. Und wir brauchen bloß Psalm 40 einmal aufzuschlagen, wo uns David die auch aus dem Neuen Testament bekannte Stelle zitiert, Vers 6. Da sagt er, an Schlacht- und Speisopfer hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, ist von mir geschrieben. Darüber finden wir im Neuen Testament dieselbe Stelle herangezogen in Hebräer 10. Da heißt es, ich lese vom ersten Vers an, wer da uns die ganzen Dinge dann direkt schon klar macht. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst übenden einmal gereinigt kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum, als er in die Welt kommt, und das ist unser Herr, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. In diesen beiden Stellen wird also von verschiedenen Opferarten geredet. Beachten wir, Schlachtopfer und Speisopfer stehen sich gegenüber. Die erste Opferart bezeichnet Opfer und Opfertiere im Alten Bund, die ihr Leben lassen mussten für den Sünder, für den Israeliten. Das Speisopfer war, wie man so sagt, ein unblutiges Opfer. Da brauchte niemand zu sterben. Es war Feinmehl in verschiedenartiger Zubereitung, das geopfert wurde. Und dann kommt die andere Unterscheidung. An Brand- und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Hier haben wir nun den grundsätzlichen Unterschied, auf den wir nun heute Abend insbesondere zu sprechen kommen werden, wenn wir 3. Mose 1 lesen. Beachten wir, zwischen dem Brandopfer und dem Sündopfer unterscheidet Gott selbst in seinem Wort. Und zwar in jedem Wort der Verheißung, das David aufgreift und aussprechen und niederschreiben muss und das später über unseren Herrn nach dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes etwas gesagt wird. Brandopfer und Opfer für die Sünde. Das bedeutet also, dass Brandopfer nichts mit der Sünde des Opfernden zu tun hatten. Dass für die Sünde des Opfernden Sünd- und Schuldopfer gefordert waren und angeboten waren von Gott. Wir haben einen ersten Hinweis in unserer Bibel auf diese Opferart im Leben des Kain. Da lesen wir in seiner traurigen Geschichte, er wurde ja trotz der Mahnung Gottes zum Mörder seines Bruders Abel, wie kommt es, ich sage das jetzt mit meinen Worten, dass dein Angesicht finster, dein Auge finster blickt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohl tust? Aber wenn du nicht wohl tust, dann lagert die Sünde vor der Tür, sagt Gott zu Kain, bevor er seinen Bruder erschlagen hat. Dasselbe Wort, das Sünde bezeichnet, bezeichnet im Hebräischen auch Sündopfer. Wir finden also in der Ansprache Gottes an den mit bösen Gedanken behafteten Kain den Hinweis, mein Lieber, es ist höchste Zeit, dass in Bezug auf dein Herz etwas geschieht. Die Sünde ist vor deiner Tür, aber zugleich auch das Opfer, das Gott ihm anbietet. Sündopfer, Opfer für die Sünde. Ein Brandopfer ist kein Opfer für die Sünde. Wir werden das noch sehen. Nun haben wir im 3. Buch Mose bei der Aufzählung und Darstellung der verschiedenen Opferarten einen Weg, den Gott beschreitet. Wir können uns vorstellen, wenn wir diese Dinge hätten niederschreiben sollen, dann wären wir zwangsläufig von unserem sündigen Zustand ausgegangen und wir hätten es nicht mehr als recht gefunden, zuerst über das Schuldopfer zu schreiben und das dem Menschen vorzustellen. Denn Gott gegenüber steht der Mensch in Schuld. Und das ist die Frage, die generell zwischen uns und Gott geregelt werden muss und die geregelt worden ist, durch das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus. Wir hätten, weil wir wissen, dass die Schuld, die wir uns aufgeladen haben, durch unseren Ungehorsam Gott und seinem Wort gegenüber, dass diese Schuld, das wissen wir, aus der Wurzel des Bösen, der Sünde kommt. Wir hätten als zweites das Sündopfer behandelt. Aber Gott geht in seiner Mitteilung einen ganz anderen Weg. Er schildert zuerst das Brandopfer. Und damit stehen wir bei 1. Mose 1. Und das lasst uns jetzt lesen. Es ist kein langes Kapitel. Ich kann auch nicht der Zeit wegen auf alles eingehen. Aber ich möchte doch versuchen, das Grundsätzliche dieses Opfers vor uns zu stellen. Wir lesen 3. Mose 1, und Jehova rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach, redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Jehova eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. An den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor Jehova. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor Jehova. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holze zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und sein Eingeweide und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Jehova. Soweit vorläufig. Hier haben wir also die Anordnung Gottes. Jetzt beachten wir zuerst einmal, dass Gott, indem er jetzt mit seinem irdischen Volke über das spricht, was in Bezug auf ihre Sünde, die sie getan haben und die sie in sich tragen, indem er in Bezug auf die Gemeinschaft mit ihnen etwas aussagt, dass Gott das nicht vom Berge Sinai aus verkündigt. Da hatte er das Gesetz, die sogenannten 10 Gebote, verkündigt und seinem Volke mitgeteilt und auch gegeben. Sondern hier heißt es, dass Gott aus dem Zelte der Zusammenkunft herausspricht. Nach der Gabe des Gesetzes in Kapiteln des zweiten Buches Mose wird von der Aufrichtung dieser Wohnung nach dem Willen und nach dem Muster, das Gott gegeben hatte, geschrieben, gesprochen. Das ist nun jetzt, das steht nun da, die Wohnung Gottes in der Mitte seines irdischen Volkes. Gott hatte gesagt, ich will in deiner Mitte wohnen. Du sollst mir ein heiliges Volk von Priestern und Königen sein. Aber dieses Volk, das hatte schon bei der Vergabe des Gesetzes, und zwar von Grund auf, sich schuldig gemacht. Sie hatten zwar gesagt, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Aber praktisch, man könnte sagen, im gleichen Atemzug hatten sie das goldene Kalb gebaut. Und hatten gesagt, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten errettet hat. Sie waren, man kann das so mal darstellen, sie hatten noch, die Tinte war noch nicht unter diesem Vertrag mit Gott trocken. Da hatten sie den ganzen Vertrag schon gebrochen. Während sie das kaum erkennen, sagt Gott zu Mose, lass mich, ich will sie vertilgen in einem Augenblick. Denn das war der Vertrag. Wer nicht in allem bleibt, was geschrieben ist, so stand es in dem Vertrag, den wird der Herr bestrafen, der wird nicht länger auf dieser Erde leben können. So war das, als Gott das Gesetz vom Sinai gab. Wir wissen, dass Mose sich dazwischen warf. Und dass Gott einen Ausweg fand. Er fand die Sühnung. Und hier wird uns gezeigt, wie die Sühnung für den Sünder und wie die Sühnung in den Augen Gottes aussieht. dass er trotz der Schuld des Volkes in ihrer Mitte wohnen und mit ihnen durch die Wüste ziehen kann. Deswegen ist das so bezeichnend, dass wir im ersten Vers lesen, der Herr rief Mose, er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft heraus. Und alle, die wir etwas unsere Bibel kennen, wir wissen auch, von welchem Platz, von welchem Ort aus das geschah. Gott wohnte im Allerheiligsten dort, wo die Bundeslade stand. Und Gott hatte Mose gesagt, als die Bundeslade hergestellt wurde und dann später an ihren Platz gestellt wurde, zwischen den Cherubim von dem goldenen Versöhnungsdeckel her will ich mit dir reden. Sodass wir hier an dieser Stelle uns diese Vorstellung machen können und müssen, wenn Gott aus dem Zelt der Zusammenkunft zu Mose redete, dann war das von jenem Gnadenstuhl, wie die Bundeslade oder der goldene Deckel auf ihr genannt wird, dann hatte er diesen Platz eingenommen. Einen Platz, der für sich schon spricht. Denn nicht umsonst hatte Gott diesen goldenen Deckel auf der Bundeslade den Gnadenstuhl genannt. Gott ist in seiner Gnade gegenwärtig in seinem irdischen Volke. Er lebt, er wohnt in seiner Mitte. Aber damit nun der Verkehr zwischen ihm und dem Volke und zwischen dem Volke und ihm ein echter wird, er wünscht die Gemeinschaft mit ihnen. Deswegen spricht er jetzt von diesem Gnadenstuhl aus zu Mose und sagt zuerst einmal, was ihn befriedigt, dass es ihm möglich ist, in der Mitte seines irdischen Volkes zu wohnen, trotzdem sie ein irrendes und ein strauchelndes Volk sind und bleiben. Und wenn wir an dieser Stelle einmal eine kurze Abschweifung und eine Anwendung auf uns machen, dann dürfen und müssen wir ja sagen, wie kommt es, dass wir, wenn wir das Blut des Herrn Jesu als das Sühnungsmittel im Glauben für uns in Anspruch nehmen, wie kommt es, dass die Verbindung mit unserem Herrn und mit unserem Gott und Vater dann wieder intakt ist? Wir wissen aus dem ersten Johannesbrief, aus den nachfolgenden Versen, die ich soeben in Kürze erwähnte, dass wenn die Sünde zwischen uns und unserem Gott und Vater und zwischen uns und dem Herrn Jesus steht, die Gemeinschaft unterbrochen ist. Wir würdigen das oft kaum recht. Wir meinen, dass der Herr durch die Finger sähe, wenn wir zu ihm mit ungeordneten Dingen kommen. Wir wissen, dass der Apostel Paulus zum Beispiel sagt in 1. Korinther 11, dass wir uns selbst beurteilen sollten und dann sollten wir von dem Mahle essen und aus dem Kelche trinken. Sonst würden wir uns das Gericht trinken. Und das geht in unsere Praxis. Wenn wir das recht bezeichnen wollen, sagen wir in unsere sonntägliche Praxis hinein. Aber es ist nicht nur sonntägliche Praxis, wenn wir zusammenkommen, um am Mahle des Herrn teilzunehmen. Es ist überhaupt die Erfahrungstatsache, dass wenn in meinem Herzen etwas ist, was nicht dem Licht der Gegenwart des Herrn entspricht, dass dann meine Verbindung zu ihm unterbrochen ist. Und sie kommt erst wieder zustande, indem ich meine Sünden bekenne und wie sagt Johannes, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir sollten uns niemals dem Trugschluss hingeben, dass der Herr das übersehe. Wir sind ja leicht geneigt, mit uns recht sanft umzugehen. Aber jede Sünde, auch die in Gedanken, unterbricht meine Gemeinschaft mit ihm. Und ich kann nicht so tun, sagt Johannes im ersten Johannesbrief am Anfang, als ob da nichts wäre. Ich kann mich selbst betrügen, ich kann andere betrügen in Bezug auf meinen Herzenszustand, aber niemals unseren Herrn. Er macht das bei mir und bei dir eine Weile hingehen lassen. Und wir sind der Meinung, er nimmt es nicht so genau. Aber einmal dann zitiert er uns zu sich. Und dann kommen die Dinge zur Sprache und dann wird es peinlich für uns. Ich weiß das von mir selbst. Nun haben wir hier im dritten Buch Mose das Brandopfer. Es hat nichts mit der Sünde zu tun. Und der Ausdruck, es wird zu seinem Wohlgefallen sein, um Sühnung für ihn zu tun, entspricht einer anderen Schau. Das Brandopfer ist das Opfer, ich übersetze das direkt in unsere Verhältnisse, das Brandopfer entspricht dem Opfer Christi, wie Gott es sieht. Und zwar nicht in Verbindung mit meiner Sünde, sondern in Verbindung mit seiner Verherrlichung. Deswegen wird dieses Opfer, Vers 9 am Schluss, ein Opfer lieblichen Geruchs genannt. An einer anderen Stelle heißt es, ein Opfer lieblichen Geruchs dem Herrn oder Jehova. Gott sah damals, so dürfen wir ruhig hier formulieren, in diesem Brandopfer, in der Eigenart seiner Darbringung und seiner Anwendung, einen Hinweis auf das Opfer seines geliebten Sohnes. Von dem sagt das Neue Testament, dass er durch den ewigen Geist sich selbst Gott geopfert habe zum duftenden Wohlgeruch. Wir beziehen meist das Opfer des Herrn Jesu, sein Leiden und Sterben am Kreuze, auf uns. Ganz recht. Aber es hat viele Seiten. Ich sagte ja schon, diese Kapitel im dritten Buch Mose, Vers Kapitel 1 bis 7, zeigen uns das Opfer Jesu Christi von 5 verschiedenen Seiten. Und es ist außerordentlich hilfreich, aber auch lehrreich, dass wenn wir die Evangelienberichte, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, in Bezug auf den Opfertod des Herrn Jesu einmal in Augenschein nehmen und überdenken, wir tatsächlich 4 Schlachtopfer erwähnt finden. 4 Berichte über sein Leiden und Sterben am Kreuz und einen durchgehenden Bericht über das Unblutige seiner Hingabe, das heißt sein Leben von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Das entspricht dem Speisopfer, das ein unblutiges Opfer war. So können wir sagen, wir können das Johannesevangelium mit seinem Leidensbericht, Johannes 19, an die Stelle 3. Mose 1 setzen. Johannes 19 berichtet uns über dieses Leiden und Sterben des Herrn als Brandopfer. Da hören wir nicht, dass der Herr aufschreit, warum hast du mich verlassen? Und wir wissen ja alle, warum das war. Weil er mit unseren Sünden beladen oder selbst zur Sünde gemacht worden war, dort in jenen Stunden am Kreuz. Der Bericht, den Johannes geben muss, nimmt aus diesen ganzen Vorgängen, die in jenen Stunden am Kreuz abrollten, nur das heraus, was nichts mit der Sünde, mit unserer Sünde zu tun hat, was nichts mit der Sühnung unserer Sünden zu tun hat, sondern was ausschließlich mit der Liebe des Sohnes zum Vater zu tun hat und was ausschließlich mit der Verherrlichung des Vaters durch die Lebenshingabe des Sohnes zu tun hat. Da finden wir keine Finsternis, da finden wir kein Erdbeben, da finden wir, wenn man so sagen will, eine weihevolle Stille. Da schreit der Herr nicht in seiner Seelennot. Und auch das letzte Wort, das er spricht, ist ein Wort, das er in Ruhe spricht. Es ist vollbracht. Und als Überschrift über den Bericht des Johannesevangeliums, der uns das Leiden und Sterben des Herrn Jesu als Brandopfer Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch zeigt, hat der Herr Jesus selbst das Wort gesetzt. Johannes 17. Er sagt: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und so finden wir hier in 3. Mose 1 eine, versteht das recht, eine bildhafte Darstellung jener Vorgänge, die beim Leiden und Sterben des Herrn Jesu auf Golgatha die Verherrlichung Gottes zum Zweck hatten. Diese selbstlose Hingabe aus Sohnesliebe dem Vater gegenüber. Er gab alles preis, was er hatte, auch das allerletzte, und er übergab es seinem Vater. Er übergab den Geist. Wir wissen aus Epheser 4, dass da auch der Apostel sagt, dass der Herr aus Liebe zu seinem Vater, zu Gott, unserem Vater, dessen Kinder wir geworden sind, sein Leben gegeben habe zu einem Wohlgeruch Gottes. Es gibt also, wenn ich sage etwas, dann meine ich das nicht so, es gibt etwas in dieser Leidensgeschichte des Herrn Jesu, die uns ausschließlich ihn zeigt, wie er sich dem Vater darbringt. Wir haben ein treffendes Bild davon in 1. Mose 22, wo der Vater Abraham den Sohn Isaak zum Altar begleitet und wo der Sohn sich aus Gehorsam und Liebe zu seinem Vater Abraham und aus Gehorsam und Liebe zu dem Gott seines Vaters Abraham willig binden, willig auf den Altar, auf das Holz legen lässt und willig ist, den letzten Schwertstreich zu empfangen. Und da sagt Gott schon, weil du das getan hast, deshalb werde ich dich reichlich segnen. Wir wissen alle, dass diese Geschichte von der Opferung Isaaks durch den Vater Abraham ein wunderschönes Bild, ein Hinweis ist auf die Darbringung des Sohnes Gottes durch den Vater. Eine wunderbare Darstellung der Gemeinschaft, die hier Wirklichkeit wird. Da wurde diese Söhnung zustande gebracht. Er soll das junge Rind schlachten. Und verzeiht, dass es heute Abend etwas später wird. Er soll das junge Rind schlachten. Nicht der Priester. Er war mit vollem Bewusstsein bei der Tatsache, dass hier jemand starb, um Gott zu verherrlichen. Und ich meine, indem wir das auf uns übertragen, wir sollten uns tatsächlich mit ganzem Herzen hineinversetzen in das, was auf Golgatha geschah. Jetzt nicht, um bei diesem Opfer zu bleiben, in Bezug auf die Sühnung meiner Schuld und Sünde. Das ist eine andere Seite. Sondern jetzt in Bezug auf die Darbringung Christi, des Sohnes Gottes, seinem Vater, um seinem Herzen diese außerordentliche Verherrlichung zuzuwenden. Der Opfernde musste hier das Opfer schlachten. Er musste es in seine Stücke zerlegen. Er musste ihm die Haut abziehen. Die Priester sprengten rings um den Altar das Blut. Welche Gedanken liegen hier, wenn wir uns näher mit diesem Abschnitt beschäftigen? Dann merken wir etwas davon, dass es bei dem Sterben des Herrn Jesu eine Seite gibt, die ausschließlich Gott zugewendet ist, die ausschließlich sein Herz ansprach. Und je besser wir das verstehen, umso besser werden wir auch eingehen auf die Werte desselben Lammes Gottes, unseres Herrn, die unsere Sündenfrage geregelt hat.